Stunde 2 von Radio Dreieckland.
Einen wunderschönen guten Abend zu Schwule Bälle, das Magazin. Heute haben wir uns viel vorgenommen und volles Programm.
Wie das so ist im Magazin.
Das war gerade Alex, der mit mir im Studio sitzt. Hallo Alex.
Good evening.
Alex kommt nämlich gerade aus Schottland zurück und da heute bei der Live-Ausstrahlung dieser Sendung ja der 18. September ist, wollen wir mit ihm natürlich über seine Eindrücke sprechen. Heute wählen ja die Schotten, ob sie unabhängig werden wollen oder eher doch nicht. Aber wir sprechen auch mit Theo, dem Manager von der Gay Delight, die am 9. Oktober im Festzelt des Vasenwirts auf dem Cannstätter Vasen stattfinden wird. Davor sprechen wir mit der Produzentin des Films Porn Punk Poetry, der am Montag den Michael-Ballhaus-Preis für die beste Kamera erhalten hat. Und wir reden mit dem Kultbuchautor Lukas Timm, dessen neuester Roman mit dem Titel Für den Augenblick gerade erschienen ist. Und dann haben wir noch zwei weitere Gäste. Wer das ist, verrät uns nun unser dritter Mann im Studio, der Dieter. Hallo Dieter.
Hallo Hartmut, hallo zusammen. Wir freuen uns auf die bezaubernde Betty Barbecue, die in etwa 30 Minuten zu uns ins Studio kommen wird. Sie nimmt, das wurde am Montag bestätigt, im November am Schwarzwaldcamp der Kollegen von Hitradio Ohr und dem Schwarzwaldradio teil. Wir wollen wissen, was da auf sie und auf uns zukommt. Und gleich danach sprechen wir mit einem der Topstars aus der RTL-Serie Unter uns. Es ist Lars Steinhöfel, der seit nunmehr 9 Jahren den Easy Winter spielt.
Und später verlosen wir übrigens noch 2x2 freie Eintritte für die Party Schwules Dance am Samstag am Waldsee. Jetzt verrät uns aber erst einmal der Oliver, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr denn wolltet. Und danach hören wir, während wir Lars Steinhöfel anrufen, einen seiner Musikwünsche. Es ist von Colin McLaughlin der Titel Titanium.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in 2 Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Am 28. November dieses Jahres wird die zweitälteste Soap bei RTL 20 Jahre unter uns. Und die Geschichten rund um die fiktive Kölner Schillerallee 10 läuft seit 1994 jeden Wochentag von 17.30 Uhr bis 18 Uhr und erzählt die Geschichten mehrerer Nachbarn, deren Freud und deren Leid von Geburten, Hochzeiten und Todesfällen. Mittendrin ist seit fast 10 Jahren Easy Winter, der zwischenzeitlich aufgrund seiner Hochzeit mit Charlotte Sommer auch mal den Nachnamen Sommer hatte. Easy ist seit dem 24. Mai 2005 zu sehen und ist, wie ihn sein bester Kumpel Tobias spöttisch immer wieder nennt, ein ganz toller Mensch. Die Mädels wollen ihn als Freund, die Männer als besten Freund. Ärger hat er nur mit den allerwenigsten. Und sein Ex-Erzfeind, Tobias Lassner, ist inzwischen sein bester und treuester Kumpel. Gespielt wird Easy Winter von dem Schauspieler Lars Steinhöfel. Und den haben wir nun am Telefon. Hallo Lars.
Hallo.
Grüß dich, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns, dass du unsere kleine Sendung beehrst.
Und ja klar, warum nicht?
Und wir freuen uns auch darüber, dass du überhaupt noch bei unter uns bist, denn im vergangenen Winter durften wir ja ordentlich um dich zittern. Da gab die Produktion ja bekannt, dass 5 Hauptrollen zur Disposition stünden, darunter auch deine. Hast du selbst lange zittern müssen oder wusstest du ja bald Bescheid, dass es dich dann nicht trifft? Gott sei Dank.
Ach, das war eine ganz, ganz seltsame Zeit. Wir haben damals irgendwie gesagt bekommen, ja, wir müssen unsere Soap mal so ein bisschen erneuern und ein bisschen, weiß ich nicht, und dann die Rollen, die kann es eventuell treffen. Und wir so, ja, okay, was stellt ihr euch dann vor? Habt ihr keine Geschichten mehr? Kein, gar nichts. Und dann war das so ein kleiner innerer Kampf, so, was macht man jetzt oder was nicht? Aber ich habe gesagt, wenn es halt nicht weitergeht, dann geht es nicht weiter. Ich habe ein Leben mit und ich habe ein Leben ohne unter uns und davon lasse ich mich da nicht unterkriegen. Und ich bin immer noch dabei.
Gott sei Dank, ja, da freuen wir uns sehr drüber. Du bist ja auch relativ lange bei unter uns dabei. Was bedeutet für dich so eine tägliche Serie als Schauspieler eigentlich?
Ja, ich bin jetzt fast 10 Jahre da und ich sage immer wieder, das ist eine super tolle Schule, einfach vor der Kamera zu arbeiten und also für mich, ich nehme das als Schule, das ist so mein Hauptberuf. Von dem her mache ich noch andere Projekte, sei es Theater oder andere Filme oder so. Und ich bin ganz gut dabei und unter uns habe ich viel zu verdanken und bin auch gerne dabei und ich mag meine Rolle und ich mag die Produktion.
Kannst du dich, wahrscheinlich wirst du es oft gefragt, aber kannst du dich an den Anfang der Serie noch erinnern, wie dein erster Drehtag war? Weißt du noch, was da genau abging?
Ja, das weiß ich noch. Mein erster Drehtag war auch meine allererste Szene, wo ich irgendwie aus dem Taxi steige, weil ich dann irgendwie in die Straße ankomme und dann sehe ich ein gleichaltriges Mädel in einem leichten Rock so ein bisschen an der Wand stehen und frage sie, ob sie 50 Euro nimmt oder so oder ob sie da einfach nur generell so steht. Mhm. In Anspielung auf eine Nutzung, das weiß ich noch. Und da habe ich so gedacht, so, oh, okay. Aber das, damals war das noch alles ein bisschen wieder. Da durfte man noch nicht mal Scheiße sagen und so. Oh. Da war ich auch der Erste, der irgendwelche Kraftausdrücke benutzen durfte, weil es einfach dann die Zeit war, wo es dann cooler angesehen war.
Wie ist denn überhaupt so eine Arbeit am Set von Unter uns? Ihr dreht ja, glaube ich, jetzt recht viel. Wenn ich mich recht informiert habe, sind es 8 Folgen, glaube ich, pro Woche. Wie schafft man das überhaupt, 8 Folgen in einer Woche?
Ja, das muss, ne? Ja. Wir drehen mit 2 Teams parallel. Die Teams drehen 4 Tage die Woche, montags bis donnerstags und dienstags bis freitags. Mhm. Und wir Schauspieler springen dann immer von Team zu Team, da wo wir gerade gebraucht werden, von 7:30 Uhr morgens bis 18:30 Uhr abends.
Wahnsinn, ne?
Ja, und das geht schon.
Und damit ordentlich Text lernen wahrscheinlich dann. Und hast du den Weg einigermaßen logisch?
Du, Text ist geduldig. Ja. Nein, solange man das transportiert, was transportiert werden muss, ist okay. Ich bin so ein Impulsmensch und intuitiv und ich setze mich jetzt nicht so fest mit Worten. Klar ist das meiste 1:1, aber wenn man so die Jugendsprache mit reinbringt, dann ist das auch okay.
Ihr dreht ja auch einige Monate logischerweise voraus und jetzt habt ihr, glaube ich, schon die Weihnachtsfolgen gedreht. Wie ist das eigentlich? So ja. Sommer und am Weihnachtsbaum zu singen und im Winter dann die Badezeit anzukünden.
Ja, ja, aber richtig, wirklich. Also morgen haben wir sogar den Silvesterdreh. Ah, okay. Hatten wir den Weihnachtsdreh. Ich mag Weihnachten total gerne, ich finde es ganz gut. Das Blöde ist halt nur, wenn wir dann nach der Pause, wir haben immer so Staffelpause bis Ende Februar, wenn wir dann schon anfangen, wieder Frühling und Sommer zu drehen mit Badeszenen im März, das ist dann nicht so geil.
Das glaube ich, ja. Ja, ja, Weihnachten ist ja immer ganz spektakulär und kultig für euch. Da ist ja dann immer das Singen und am Weihnachtsbaum und dann schneit es ja auch immer auf Stichworte.
Ja.
Ist einfach mal toll.
Genau.
Wie hat sich denn überhaupt die Arbeit bei Unter uns in den letzten 10 Jahren verändert? Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, dass es einfach die Sprache schon anders wurde. Ja. Aber generell hat sich da sehr viel verändert, so von der Produktionstechnik?
Von der Technik auf jeden Fall. Wir haben hochwertige Kameras bekommen und einen neuen Look. Und die Musiken sind nach 10 Jahren viel besser geworden als damals. Damals war es immer so dramatisch, wenn irgendwie eine Nahaufnahme kommt. Oder wie man es halt kennt in der Lindenstraße. Das hat sich so ein bisschen Gott sei Dank verändert und unter uns ist auch ein Projekt, was sich immer modernisiert und von Jahr zu Jahr immer aktueller wird und auch bleibt. Und ich glaube, das muss man auch in der schnelllebigen Fernsehwelt, sonst sieht es mau aus.
Und seine Rolle hat er logischerweise auch sehr viel erlebt. Er war mal der beste Freund von Jan, da gab es Übersee mal. Er ist jetzt der beste Freund von Tobias, seinem Ex-Feind. Dann warst du mit Charlotte Sommer verheiratet. Zwischendrin hattest du mal die Lilly und nun aktuell die Joe. Hast du selbst Kolleginnen und Kollegen, mit denen du ganz besonders gerne arbeitest? Gibt es so Lieblingsgeschichten und Personen?
Ach, ich drehe eigentlich mit allen ganz gerne. Ich bin ich komme mit jedem klar, auch als Mensch. Klar drehe ich gerne mit den Jüngeren, weil man dann halt ein bisschen lockerer drauf ist und so. Aber ja, es kommt immer drauf an. Und man muss einfach flexibel sein, glaube ich, in dem Job.
Es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Handlungsstränge, wo man bei dem einen gar nicht so arg drin vorkommt und im anderen mehr. Bekommst du eigentlich die ganze Serie immer mit oder eigentlich eher so deinen Teil, wo der Easy vorkommt?
Am Anfang habe ich echt noch so jeden Strang mitgelesen, aber bei 23 Schauspielern, da bleibt man dann irgendwann nur noch bei sich und die Person, mit der man irgendwie spielt, damit man irgendwie die Handlung mitbekommt. Wenn ich jetzt noch in anderen Strängen irgendwie noch mitlesen würde, was da passiert und so. Das ist auch immer so, wenn die Leute mich fragen auf der Straße, hey, oh, das passiert gerade da und da und ich überlege mal so, oh Gott, was war vor 3 Monaten? Ja, genau, richtig. Ja, kann sein, weil ich bin jetzt nicht so der Fernsehmensch. Ich gucke leider nicht so wirklich Fernsehen, wenn überhaupt ausgewählte Sachen oder halt DVDs. Aber so dieses tägliche Seriending bin ich eigentlich nicht so
erfüllt worden. Ah, okay. Und uns bist du ja auch in anderen Serien, Filmen zu sehen gewesen. Ich erinnere mich noch an die Neuverfilmung von Die Brücke 2008 und dann gab es noch bis zur großen Pause das Highschool-Vampir-Crucible 2011. Aber es gäbe noch mehrere Filme und Serien, wo du mal vorgekommen bist und du hast Theater gespielt. Was ist denn für dich persönlich, so dein Leben unter uns natürlich, und so dein Highlight, Theater oder die Filme oder was sind so dein Highlight so gewesen?
Naja, mit Theater habe ich angefangen, als ich 11 war. Und dann bin ich rüber zum Synchron gegangen, also dieses Synchronsprechen für amerikanische Serien oder Trickfilme habe ich 3 Jahre gemacht. Dann Filme, dann bin ich nach Amerika ausgewandert, in die USA für ein Jahr und habe dann meinen Abschluss gemacht und habe auch an so Schulproduktionen, so Musicals mitgemacht, was auch ganz viel Spaß macht. Aber ich bin danach wiedergekommen und dann haben es mir die Serien doch angetan. Da habe ich irgendwie Hallo Robbie gedreht und dann eine Staffel Schwester Stephanie und dann bei Unter uns. Natürlich war Die Brücke ein Highlight, mit Franka Potenti zu sehen und einen großen ProSieben-Blockbuster. Und ich glaube, ich war damals so einer der ersten Serienleute, die das überhaupt so genehmigt bekommen haben, bei einem Fremdsender in der Primetime zu drehen. Aber das hat sich Gott sei Dank geändert und jetzt drehen viele Kollegen andere Filme nebenher, was ich auch ganz toll finde.
Schaffst du viele Projekte neben unter uns? Ihr habt jetzt auch so Drehpausen. Reichen die dann aus für so Dreharbeiten für so einen Film?
Ehrlich gesagt, ja klar, die reichen aus, aber wer sagt denn, dass man genau in der Pause dann auch einen Job bekommt? Es war ein bisschen stressig, also ich habe mit Axel Stein auch einen Film gedreht letztes Jahr, das war 5 Wochen, ach, Gott sei Dank in der Eifel, da musste ich halt immer nur mit dem Auto so 2-3 Stunden fahren. Das hat sich dann überschnitten, denn, oder bis zur großen Pause, das Funny Movie bei Pro7, da habe ich dann immer montags bei Unter uns gedreht, alle Szenen für die Woche komplett, alle 20 Szenen von morgens bis abends, die einzelne Szene. Und dann bin ich halt Dienstag bis Sonntags immer dann ins Filmprojekt geflogen und habe dann den Film gedreht. Also, aber dafür macht man den Job und ich liebe den und das ist super.
Wo siehst du dich eigentlich selber so in, sagen wir mal, in 10 Jahren immer noch bei Unter uns oder wo zieht es dich nämlich hin oder in Richtung Film? Oder?
Ach du, solange privat alles okay ist, ist alles super. Natürlich würde ich auch Serien machen und Filme machen, aber was kommt, kommt und ich habe kein Problem damit, noch 10 Jahre bei Unter uns zu sein. Ich habe kein Problem, eine neue Serie zu machen. Mhm. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, Serien zu drehen und so.
Ja, ich hoffe auch, dass du eine Weile dabei bist.
Ja.
Jetzt machen wir mal eine kurze Pause und spielen einen Titel, den du dir gewünscht hast. Und zwar ist es Man's Road von America. Warum hast du denn diesen Song gewünscht? Gibt es da einen besonderen Grund?
Also ich finde den Film Das letzte Einhorn immer ganz cool. Und die Message von dem Song finde ich einfach super, dass man einfach durch Scheiße gehen muss auf dem Weg zur Selbstfindung. Und ich glaube, da muss jeder Mensch irgendwie für sich alleine durch. Und das beschreibt er ganz gut.
Also dann hören wir mal diesen Titel uns an. Und dann reden wir weiter. Hier ist die Schwule Welle live aus dem Studio 2 von Radio Dreieckland und wir haben am Telefon Lars Steinhöfel, der den Easy Winter in der RTL-Serie Unter uns spielt. Lars, im vergangenen Januar, ich glaube es war rund um deinen Geburtstag, hast du dich ja öffentlich geoutet. Wie kam es denn zu diesem Schritt und war es ein langer Kampf für dich selbst?
Ja, also ich habe auch gerade was von Selbstfindung gesagt. Das ist auch immer ein bisschen schwierig gewesen in der Zeit, in der man in der Öffentlichkeit steht. Denn ich bin halt anfangs da reingerutscht. Mit 11 habe ich, wie gesagt, angefangen, Theater zu spielen und immer weiter. Und nebenher, dass man auch noch Teenager sein muss und sich irgendwie finden muss, ist man dann auch irgendwie in der Öffentlichkeit. Und dann kriegt man natürlich auch so Dinge nahegelegt, sich nicht zu outen. Oder dann hat es irgendwann einfach gereicht. Ich habe gesagt, ich bin jetzt alt genug und was soll der Scheiß? Und ich habe es eigentlich blöd gemacht, ich hätte es viel früher machen sollen und deswegen habe ich, ich wollte eigentlich damit ein Zeichen setzen, dass man es schon viel, viel früher machen sollte, wenn man dazu steht und wenn es angebracht ist zu sagen, also wenn Leute es unbedingt wissen müssen und in der Öffentlichkeit, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wollen Leute es angeblich unbedingt wissen, weil man auch immer danach gefragt wird, wenn man irgendwie auf einer Veranstaltung ist oder auf einem roten Teppich oder so. Das ist immer die erste Frage, mit wem teilst du dir dein Bett? So nach dem Motto. Was ich auch total doof finde. Ja, und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, los geht's.
Vor allem, du bist jetzt mittlerweile auch so ein bisschen so der Frauenlieb in der Serie. Am Anfang war es ja gar nicht so extrem, da hast du ja viele beste Freunde gehabt, den Jan und so weiter. Aber gerade so in der letzten Zeit, da hast du ja auch immer eine Freundin an deiner Seite gehabt in der Serie. Also da hast du schon Sorge gehabt, dass das vielleicht ein Problem sein könnte für deine Fans oder dass man dann weiß, in Wirklichkeit bist du ja schwul und so, dass es ein Problem sein könnte für deine Rolle oder irgendwas. Hast du da Sorgen gehabt?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute vor den Fernsehern werden das vollkommen falsch eingeschätzt. Ich glaube schon, dass sie so intelligent sind und sagen können, egal welche Sexualität man hat, das ist eine Rolle, die man spielt. Ich meine, ich bin ja auch kein Mörder, wenn ich einen Mörder spiele oder ich bin ja auch kein Polizist, wenn ich einen Polizist spiele oder das sind alles nur so Oberflächlichkeiten, die ein Mensch beschreiben. So. Und was macht, sagt schon die Sexualität über einen Menschen aus? So gar nichts einfach.
Hat sich denn für dich dann nach dem Outing, auch gerade bei der Produktion, irgendwas geändert? Ein Gefühl selber, bist du da freier gewesen?
Ich habe ja schon immer eigentlich sehr offen damit gelebt, mit Familie und Freunde und so. Und die wissen ja auch alle Bescheid. Ich habe bloß halt für die Öffentlichkeit immer neutral gehalten. Also ich habe nie gelogen. Ich habe nie gesagt, ich wünsche mir eine Traumfrau, die hat schöne Augen oder irgendwie sonst irgendwas. Ich habe immer so ein bisschen neutral drumherum geredet, dass man dann sagt, so wie... wie stellst du dir deine Traumfrau vor? Und du sagst so, naja, wenn der richtige Partner in dein Leben tritt, dann merkst du das. Also immer so ein bisschen neutraler gehalten. Und so kam es dann. Und dann habe ich auch irgendwo gesagt, so, jetzt sage ich es einfach und dann ist es raus und dann ist es gut und dann hat sich die Sache dann auch.
Mhm. Interessanterweise ist unser Kölner Soap und das Thema Homosexualität kam ja gar nicht so oft vor in der Serie. Ja. Erik Stehfest kam dann mal und dann Lukas Sauer, der auch bei uns mal hier im Radio zu Gast war. Hast du eigentlich den ganzen Hype eigentlich darüber mitbekommen?
Ich habe ein Interview dazu gegeben bei RTL und auf Facebook habe ich was geschrieben dazu und dann gab es auch so einen Bildartikel online. Ich habe mich eher gewundert, dass da nochmal so ein Hype drum gemacht wurde, weil ja auch der Thomas Hitzelsberger sich auch kurz vorher geoutet hatte. Und da habe ich dann auch irgendwie so, ey, warum, wenn ich jetzt dann scheiß drauf, einfach sagen, wo gut ist. Und ich habe auch gar nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich habe einfach gesagt, so, ey, jetzt ist mein Geburtstag, ich bin 28 Jahre alt, das ist mal ein vernünftiges Alter, wo man zu sich selbst einstehen sollte und mal Farbe bekennen sollte. Ja.
Ist es so geworden, wie du das gedacht hast jetzt oder hast du im Nachhinein gedacht, oh?
Na, wie gesagt, also ich hab gar nichts eigentlich dabei gedacht. Ich habe einfach nur gesagt, ich will jetzt loswerden. Das ist das letzte i-Tüpfelchen zum seelischen Frieden so und was die Leute damit machen, ist denen überlassen. Natürlich gab es gute Kommentare, es gab aber auch schlechte Kommentare und wie ich das generell so beim Mobbing oder beim Cybermobbing mein ganzes Leben lang gesehen habe, die Menschen sind irgendwie gefrustet und sollen sie gerne sagen, was sie wollen. Solange man nicht ausfallen wird, dann ist es auch okay. Ich sage immer, behandle Menschen so, wie du selber gerne behandelt werden möchtest und damit lebt sich eigentlich ganz gut.
Das hast du echt. Kannst du aber nachvollziehen, dass andere Schauspieler da jetzt Probleme haben, damit, weil sie Angst haben wegen Rollen? Also gerade auch Filmschauspieler hört man ja öfters so, da gibt es viele Gerüchte, aber man weiß es nicht so ganz genau.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, wie schon gesagt. Also ich glaube, dass Produzenten oder ich will da jetzt auch nicht irgendwie so, ob Sender da zu feige sind manchmal. Das Ding ist, wenn man weiß, dass sich jemand geoutet hat, dann ist es schon ziemlich schwierig, weil ich glaube, der Zuschauer wird echt nicht so intelligent eingeschätzt, dass man sagen kann, ey, ich weiß schon, dass der Schauspieler schwul ist, aber der spielt halt ein Hetero, ist doch scheißegal. Ich weiß nicht, ich glaube, da muss es noch eine Menge Aufklärung geben. Ich halte die Menschen für so intelligent, dass sie es unterscheiden können, aber vielleicht gibt es da bald ein Umdenken. Mal sehen.
Hoffen wir mal, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du uns darüber jetzt auch ein bisschen Auskunft gegeben hast und wir haben uns total gefreut, dass bei unserer Sendung hier warst und das ganze Team wünscht dir natürlich alles Gute bewahrt, wie beruflich, auch bei unter uns, dass wir dich noch lange sehen dürfen dort. Und zum Abschluss wollen wir noch ein Lied spielen, das du dir gewünscht hast. Und zwar ist es der Film Umbrella, gesungen von Mandy Moore. Gibt es auch dazu einen Grund?
Ich finde den Song mega melodisch und der war einfach super und die Mandy Moore singt den schön ruhig und ich glaube, das spiegelt auch mich so ein bisschen wider, weil ich sage, ich bin für jeden guter Freund, solange mich nicht behandelt und bin auch immer da.
Schön, dann spielen wir den Song und nochmals vielen, vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst.
Danke auch. Ja.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst alle Themen im Überblick. Freude. Ecuador weniger homophob. Frust. Tschad wird homophober. Aus der Haut. ARD dreht Fernsehfilm um ein Coming Out. Und aus einem Buch. Schwuler Literaturclub startet in Freiburg. Kreakill. Seit Montag gibt es für Homo- und Transsexuelle in Ecuador einen Grund zum Feiern. Nach Jahren des Kampfes können dort gleichgeschlechtliche Partnerschaften registriert werden. Die transsexuelle Vorsitzende der Gruppe Silueta X. Rodriguez war die erste, die sich mit ihrem Partner Nicolas im Rathaus eintragen ließ. Die neue Regelung basiert auf einer Verfassungsänderung in Ecuador aus dem Jahr 2008, welche besagt, dass eheähnliche Lebensgemeinschaften genauso wie traditionelle Ehen geschützt werden müssen. Dennoch ist das Gesetz auch jetzt noch vor allem in kirchlichen Kreisen sehr umstritten. Tschad. Die Legalisierung der Homophobie auf dem afrikanischen Kontinent geht weiter. Dieses Mal ist es das zentralafrikanische Land Tschad, dessen Ministerrat ein neues Strafgesetzbuch beschlossen hat, woraufhin homosexuelle Handlungen mit Geldstrafe bis hin zu Haftstrafen von 20 Jahren bestraft werden können. Bislang war Homosexualität in Tschad nicht ausdrücklich verboten, dennoch lebten Schwule und Lesben dort eher versteckt. Dass das neue Gesetz vom Parlament abgenickt wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Halle. Die ARD dreht derzeit in Sachsen-Anhalt ein Familiendrama mit dem Arbeitstitel Aus der Haut. Erzählt wird die Geschichte des 17-jährigen Milan, der von dem 21-jährigen Merlin Rose gespielt wird. Merlin Rose ist vielen noch aus dem Film Feuchtgebiete bekannt. aus Angst vor einem Outing denkt Milan sogar über Selbstmord nach und verursacht einen Autounfall. Als er sein Schwulsein dann doch akzeptiert, stürzt er seine Familie damit in eine schwere Krise. Regie führt Stefan Schaller. Der Sendetermin steht noch nicht fest, wird aber ein Mittwochabend sein. Freiburg. Literaturliebhaber kommen ab sofort beim Schwulen Literaturclub auf ihre Kosten. Los geht's am kommenden Samstag, den 20. September um 19 Uhr im Innenhof des Kreta-Geländes bei der Rosa-Hilfe in der Adlerstraße 12 in Freiburg. Gelesen wird aus dem Roman »Der perfekte Kellner« von Alain-Claude Sulzer. Informationen gibt es unter www.rosahilfefreiburg.de.
Und weiter geht's mit der Schwulenwelle und dem Magazin.
Gerade sprachen wir mit Lars Steinhöfel aus unter uns und schon haben wir einen weiteren Top-Gast bei uns im Studio, diesmal sogar hier live bei uns. Es ist die bezaubernde Betty Barbecue. Hallo Betty.
Hallöchen, hallöchen.
Ja, und Betty, du bringst ja top aktuelle und tolle News mit. Du gehst ins Schwarzwaldcamp, haben wir gehört. Was genau ist denn das und wann geht das Ganze los?
Ja, das Ganze muss man sich vorstellen wie eine Mischung aus dem Dschungelcamp und Big Brother. Aha. Am 15.11. geht's los und dann bin ich 7 Tage weg.
Oh, okay. Und wird es ähnlich wie Dschungelcamp oder ist es ein oder musst du keine Kakerlaken essen?
Also ich glaube, dass ich im Schwarzwald keine Kakerlaken essen muss, wenn dann eher Würmer. Und ich hoffe mal, dass die Challenge an mir vorübergeht.
Und wie viele Leute sind da drin im Schwarzwaldcamp?
Mit mir sind es 10 weitere Kandidaten.
Und alle hier aus der Gegend? Oder?
Also man konnte sich deutschlandweit bewerben. Mhm. 4 Bewerber stehen auch noch aus. Die Bewerbungsfrist ist noch nicht abgelaufen. Ah. Also wer mit mir die Challenge noch bestreiten will, kann sich noch bis Ende des Monats bewerben.
Okay.
Von dem her wird man sehen, was da noch reinkommt. Ich war jetzt die 6. Kandidatin.
Und gehst du voller Freude hin oder auch mit ein bisschen Bauchdrücken?
Ich gehe da eigentlich voller Freude hin. Ich weiß nicht, ob ich da noch voller Freude rauskomme. Das werden wir dann sehen. Aber meine Laune ist gut, was die Geschichte angeht.
Super. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr darüber und über andere Sachen sprechen. Zunächst allerdings möchte ich den Alex nochmal begrüßen im Studio. Der ist nämlich gerade frisch aus Schottland zurückgekommen. Betty, warst denn du schon mal in Schottland?
Nee, leider noch nicht.
Nee, also dann kann vielleicht Alex gleich mal gute Tipps vielleicht geben, was man in Schottland also machen kann.
Da bin ich gespannt.
Also Alex, du bist gerade schon dann zurückgekommen.
So ist es. Eigentlich wollte ich ja von der schwulen Szene in Schottland im Allgemeinen und von Edinburgh im Speziellen berichten.
Ja, aber heute ist ja auch dieser 18. September und da ist doch dieses Referendum. Und jetzt gerade wählen die Schotten doch, ob sie ja Schotten nicht abzweigen möchten von England oder vielleicht doch nicht.
Ja, und das war das beherrschende Thema während der Zeit, die ich da war. Also man konnte im Prinzip nirgends vorbeifahren, vorbeilaufen, wo nicht irgendwo Yes oder No stand, sei es an den Laternenmasten, sei es an den Fenstern in den Vorgärten. Zum Teil haben die Leute sich überdimensionale Yes- oder No-Buchstaben, also mannshoch gebastelt und dann in die Vorgärten gestellt oder auf die Felder. Manche standen auf Brücken und haben Transparente runtergehalten. Also es ist im Prinzip kein anderes Thema im Moment so wichtig wie dieses Referendum. Von daher blieb für eine genaue Inspektion der Schulszene eigentlich gar nicht viel Zeit. Da hat es im Moment keiner für interessiert, also von daher.
Genau. Aber es gibt eine schwule Szene, also hast du ein bisschen was mitbekommen?
Es gibt eine.
Wenn man sie sucht.
Also wir haben vorher natürlich die einschlägigen Reiseführer mal zu Rate gezogen. Also man muss dazu sagen, wir haben eine Reise rund um Schottland, beziehungsweise nicht rund um, sondern wir waren schon drin, also durch Schottland gemacht.
Das ist uns arg feucht geworden.
Eben, ich mit dem Schwimmen habe es nicht so. Das war schon sehr dürftig. Also im Prinzip, wenn man mal von Glasgow und Edinburgh absieht, gibt's da eigentlich so gut wie fast gar nichts. Ich habe mir dann auch ein Magazin geholt. Also ihr kennt ja vielleicht diese Broschüren, die in den...
So diese Stadtmagazine.
Diese Stadtmagazine.
Die Veranstaltungen und so.
Genau, und ich habe dann eins gefunden, das hatte 16 Seiten. Das war aber jetzt nicht das Magazin von irgendeinem Ort, sondern das war das Magazin von ganz Schottland. Und die Venues, wie es da so schön heißt, also die einschlägigen Lokalitäten, haben auf eine Seite gepasst. Also wir reden von ganz Schottland nicht.
Also sind die Schotten in Bezug auf schwule Lokalitäten recht sparsam?
Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie, ich weiß es nicht, vielleicht etwas offener damit umgehen wie
ja, wer andere. Schon Röcke trägt im normalen Leben, ne?
Eben, und angeblich ist ja unter dem Rock nichts drunter. Wobei,
von, Röcke, aber schade für
von
die Schotten.
Röcke tragen kann ja Betty.
Ja, hast du eigentlich auch eine Theorie, Betty? Was trägt der Schott drunter? Hast du eine Theorie?
Ja, also ich glaube nichts. Heißt es zumindest.
Aber man traut sich halt nicht wirklich nachzugucken oder nachzufragen.
Ich hoffe, das Nichts bezieht sich nur auf die Unterwäsche und nicht auf das Totale. Also so wie so der Barbie kennen, ne? Der hat ja unten auch nichts.
Ach so, du meinst das Nichts nur, ja, okay.
Aber die Szene kenne ich auch ganz gut. Ich war mit Sebastian nochmal in Edinburgh und wir haben also auch damals die Szene gesucht und dachten, ja, um die Ecke da vorne, da kommt jetzt was. Und dann waren wir im Hinterhof gestanden. Wir haben dann drei tolle Locations gefunden, aber das hat lange gedauert.
Ich muss sagen, ich war vor ein paar Jahren in Glasgow. Ich meine, Glasgow ist ja auch die größte Stadt Schottlands. Also nicht Edinburgh, was ja die Hauptstadt ist, aber Glasgow. Und da gab es dann schon ein paar Sachen. In Edinburgh war es dann etwas weniger. Vielleicht ein paar akustische Eindrücke. Also das hörte das an, wie wenn da der Punk abging. Das war also ein sehr, sehr kleines Ding. Und was mir aufgefallen ist, und das war ganz witzig, das war komplett verglast. Also es war im Prinzip, die Barhocker standen zum Teil direkt am Fenster. Das heißt, das war nicht eben, was ich mit offener gemeint habe. Das war das Faszinierende, dass die jetzt da keine Berührungsängste hatten, sich irgendwo im Hinterhof versteckt haben oder hinter zugemalten Fensterscheiben, wie man es ja in anderen Städten kennt, sondern also man saß da wirklich auf dem Präsentierteller und konnte von jedem, der draußen vorbeiging, in voller Körpergröße bewundert werden. Also von daher war das dann doch eine interessante Erfahrung, dass sie also zwar wenig haben, aber könnte eben damit zusammenliegen, dass sie offener sind, dass sie vielleicht gar keine explizit schwulen Lokalitäten brauchen, weil man vielleicht da offener umgeht, ich weiß es nicht, als in anderen.
Habt ihr es nicht ausprobiert?
Wir haben es nicht wirklich ausprobiert, nein. Also es war auch nur der letzte Abend, man muss sagen, wir haben eine Tour übers Land gemacht, also wir waren die meiste Zeit in ländlichen Regionen unterwegs, da war dann die Stadt quasi nur noch der krönende Abschluss. Aber nochmal, um zurückzukommen, was du jetzt gesagt hast, heute ist das Referendum und da wird es spannend und am Abend der großen Entscheidung, ob Schottland jetzt selbstständig werden soll oder Teil des United Kingdom bleiben wird, spielen wir jetzt einfach mal ein Lied der wohl bekanntesten englischen Band, jedoch gesungen von einer der bekanntesten schottischen Bands. Hören wir nun Yesterday von Wet, Wet, Wet.
Hier ist die Schwule Welle live aus dem Greta-Gelände in Freiburg und neben mir sitzt die bezaubernde Betty Barbecue. Betty, wir haben gleich einen Gast hier und zwar den Lukas Timm. Sagt der denn auch was? Kennst du ihn?
Nee, da muss ich ganz beschämt sagen, leider nicht.
Oh, dann können wir dir jetzt ein bisschen weiterhelfen. Dann will ich dir erklären, wer das war. Nämlich Lukas Timm ist ein recht erfolgreicher Buchautor. Im Dezember 2013 erschien im Selbstverlag sein Roman Einer Blick durch. Lukas Timm heißt auch die Hauptfigur der Geschichte. Lukas ist eigentlich ein ganz normaler Junge und wächst in einer kleinen Stadt südlich von Hamburg auf. Sehr früh aber ist ihm klar, was ihn von anderen Kindern unterscheidet. Er sieht genauer hin als andere und vor allem er blickt durch. Genauer gesagt, er hat eine voyeuristische Ader. Ein Lieblingsort hierfür ist das Schwimmbad, wo er gerne und oft spannt, zum Beispiel in den Umkleidekabinen. Der Roman beschreibt den Werdegang eines Schwulen von der Kindheit in der niedersächsischen Provinz bis zum Schwulenleben in der Großstadt Hamburg. Der Weg zur Homosexualität ist auch nicht sofort klar. Timm sucht zunächst den ersten Sex bei den Mädels, schaut Pornos mit Schulfreunden. Allmählich aber wird klar, dass er schwul ist und es zieht ihn in die Szene Hamburgs. Diesem Weg folgen wir als Leser in Band 1. Nun in Band 2, der nur gerade erschienen ist, wollen wir mal hören, wie es weitergeht. Aus Hamburg zugeschalten ist nun nämlich der Autor Lukas Timm. Hallo Lukas.
Hallo Hartmut, guten Abend.
Schön, dass du in der Sendung bei uns bist. Lukas, du schreibst ja unter einem Pseudonym. Heißt das, dass der Roman also wirklich autobiografisch mehr oder weniger ist?
Ja, also ich würde schon sagen, der ist sehr, sehr, sehr autobiografisch, muss ich sagen.
Okay. Und es gibt ja, soweit ich recherchiert habe, auch kein Foto von dir in Verbindung mit deinen Büchern. Weiß dein Umfeld davon, dass du die Bücher schreibst?
Also mein Umfeld weiß, also mein enges Umfeld weiß das schon. Mhm. Also ich habe das eigentlich so geschrieben, dass ich davon ausgegangen bin, das wird nie jemand erfahren. Mhm. Irgendwann war es dann fertig und dann war ich so stolz drauf, dass ich immer mehr Leute eingeweiht habe und mhm. bin da auch gut, ganz gut mitgefahren. Ja, die Leute wissen ja, wen sie vor sich haben und das ist okay, also das private Umfeld weiß Bescheid.
Aber mit Zieb führst du trotzdem so eine Art kleines Doppelleben und du hast also schon einen anderen Beruf neben dem, dass du Autor bist.
Ja, richtig. Also ich führe natürlich nur ein Leben, ich führe kein Doppelleben und die meisten Leute kennen halt nicht alles von meinem Leben.
Ja.
Also es ist halt das private Leben. Und im Büro halte ich das natürlich fern und deswegen zeige ich auch im Moment mein Gesicht nicht. Und das ist eigentlich ein großes Geheimnis, was es auch spannend macht. Das kann sich allerdings morgen ändern, weil ich habe mir ein paar Notizen gemacht und eine E-Mail von dir ausgedruckt und die habe ich leider im Büro vergessen.
Oh.
Drück mir mal die Daumen, ja, dass ich morgen der Erste bin, der da ist.
Ja, wir wollen nicht schuld sein.
Naja, ist meine eigene Schuld.
Wie kam es eigentlich überhaupt auf die Idee, Bücher zu schreiben? War das überhaupt deine ersten Bücher oder hast du vorher schon was geschrieben?
Nee, ich habe vorher noch nie was geschrieben. Mhm. Ich hatte auch nie Interesse zu schreiben und obwohl meine ganze Familie Journalisten sind, hat mich das nie interessiert. Es war irgendwie so ein spontanes Aha-Erlebnis. Ich habe irgendwie 2-3 Bücher gelesen, wo ich immer dachte, oh, ist das langatmig, ist das irgendwie, da ist mein Leben interessanter, habe ich halt immer gedacht. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und gesagt, okay, ich schreibe jetzt mal ein Buch.
Und deine Figur Lukas ist ja so ein Spanner, kann man eigentlich was sagen. Was ist nur so das Besondere am Spannen? Was ist der Reiz daran? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Man ist ja nicht das erste Mal, dass mir die Frage gestellt wird. Es ist ein bisschen schwer, Gefühle so zu beschreiben. Aber es ist natürlich in erster Linie, dass es was Ehrliches ist und nichts irgendwie wie im Pornofilm, wo irgendwas vorgespielt wird oder so. Es ist halt heimlich, die Leute wissen nicht, dass man guckt. Und ich fände es zum Beispiel auch nicht spannend, wenn jemand sagt, oh, Spanner, komm her, guck uns zu, weil dann sind die Leute auch nicht sie selber.
Ja, klar. Na? Das ist ja wie beim Big Brother House irgendwie, da die wissen ja, dass sie gefilmt werden auf jeden Fall.
Ja, richtig, genau. Ja. Obwohl, gibt ja auch irgendwie Szenen im Big Brother House mit Sex, das finde ich schon ganz interessant. Ja.
Du schreibst, und Pseudonym haben wir schon herausgefunden, und ich gehe davon aus, dass die anderen Personen, die im Roman sind, auch wahrscheinlich abweichende Namen haben, aber wissen denn die Leute, dass die darin vorkommen, oder haben sie schon mal welche wiedererkannt, die es nicht wussten, dass du das geschrieben hast?
Also ich habe schon einen sehr engen Freundeskreis, der auch wirklich über 20, 30 Jahre gewachsen ist. Also die Leute wissen alle Bescheid, haben auch größtenteils gelesen, wenn sie es lesen wollten oder durften, erkennen sich so wieder und ich glaube, ich habe die ganz gut getroffen. Ich möchte ja auch mit niemandem abrechnen oder so. Das liegt mir fern, würde ich sagen. Allerdings habe ich jetzt meine Schwester und meine Mutter gebeten, das Buch nicht zu lesen und die halten sich dran und das ist mir auch sehr wichtig.
Ist dir dann einfach zu nah dann auch, oder?
Ja, es ist mir peinlich.
Ja, klar, ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen.
Also sie wissen jetzt schon, worum es geht und wie ich ticke. Das reicht schon. Das ist schon. Ich war zum Beispiel jetzt mit meiner Mutter gerade letzte Woche in Warnemünde und dann habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt ins Schwimmbad. Und das war mir schon ganz schön peinlich, weil ich ja weiß, sie weiß, worum es geht. Also und ich wollte wirklich nur schwimmen. Naja,
ja, klar.
Offiziell.
Dein erster Roman erschien ja im Selbstverlag und war überaus erfolgreich. Nun erschien ja jetzt gerade vor wenigen Wochen der zweite Mann mit dem Titel Für den Augenblick. Hattest du schon von vornherein geplant, eine Fortsetzung zu schreiben?
Also mein Buch habe ich gestartet als Blog, weil ich genau gedacht habe, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich dranbleibe, wenn ich jetzt anfange und habe bei MySpace damals jede Woche Sonntag immer ein neues Kapitel online gestellt, was viel Arbeit war, aber auch Spaß gemacht hat und da gab es auch eine Menge Feedback und Leute, die wirklich drauf gebrannt haben. Ja, ich wollte halt ein Buch schreiben, aber ich kannte mich überhaupt nicht damit aus. Ich wusste nicht, wie lang ein Buch werden muss oder sein muss. Und als es dann fertig war, war das irgendwie ein Buch mit 800-900 Seiten. Das heißt, ich habe 4 Bände eigentlich schon fertig.
Oh, Wahnsinn.
Ja.
Ja, am ersten Teil beschreibst du ja die Kindheit und die Jugend eigentlich von Lukas. Du zeigst den Weg seiner Selbstfindung hin zum schwulen Mann und landest dann am Ende in Hamburg. Und was handelt denn so der zweite Teil? Was erwartet den Leser denn beim zweiten Teil?
Der erste Teil endet damit, dass ich merke, ich bin schwul. Das war mir vorher nicht so bewusst. Ich habe mich das erste Mal verliebt. Und der zweite Teil handelt eigentlich in erster Linie davon, dass ich mich vorbereite, meiner Familie zu sagen, Achtung, ich bin schwul, liebt mich so, wie ich bin, oder ich gehe irgendwie. Und vor allen Dingen bin ich auf der Suche nach Liebe und möchte in die Großstadt ziehen. Ich möchte schwulen Sex erleben, bewusst sozusagen. Ne?
Mhm, ja,
darum geht's.
Mhm. Und du hast den dritten Teil auch schon fertig, so wie weiß, reicht es dann bis zur Gegenwart irgendwann mal? Oder willst du es vielleicht noch gar nicht verraten? Vielleicht?
Ja, ich gehe davon aus, dass ich weiterschreiben werde. Mhm. Also es passiert immer noch so viel und das ist auch viele Sachen, die lebt man jetzt so bewusst und denkt immer, das war ziemlich scheiße, was irgendwie die letzten 2 Jahre zum Beispiel gelaufen ist. Mhm. Und ich würde es gerne aufschreiben und ja, so. Mhm. Also es ist nicht immer nur lustig, das Leben, was ich gedacht habe vorher. Ne? Und ich denke, das therapiert einen auch ein bisschen.
Das glaube ich, ja. Kannst du dir vorstellen, wenn du dir einst in 100 Jahren mal ein 70-jähriger Mann bist, irgendwann mal, dass er immer noch das weiterschreibt, dass es bei irgendwann mal vielleicht sein ganzes Leben mal umspannen könnte? Könntest du dir das vorstellen? Oder?
Also ich würde sagen, ich könnte mir das gut vorstellen, weil das dann auch bedeuten würde, dass mein Leben weiterhin aufregend bleibt.
Mhm.
Also warum nicht?
Ja.
Vielleicht gibt es dann irgendwie eine Voice-Eingabe, eine gute oder so, dass man nicht mehr so viel tippen muss. Ne?
Das wäre natürlich geschickt. Ja.
Genau.
Ja, du schreibst ja nicht nur das Buch, du schreibst auch einen Blog, auch bei Facebook. Was schreibst du da, wenn man dir da folgen würde?
Also ich schreibe halt sehr viel, was so in meinem Alltag passiert, wie jeder das eigentlich bei Facebook macht.
Mhm.
Das Gute ist ja, man kennt mein Gesicht nicht. Ich kann also auch ziemlich ins Detail gehen, irgendwie sagen, hallo, ich habe mich damals beschneiden lassen, das und das ist schiefgelaufen, wie ist denn das bei euch oder so.
Mhm.
Ist natürlich auf den ersten Blick sehr witzig.
Mhm.
Und die Leute, die dann darauf antworten, die haben ja meistens ein Gesicht drin, die antworten dann doch teilweise etwas vorsichtiger, als ich es gern haben möchte.
Mhm.
Kriegt dann aber auch Mails halt mal dazu oder neulich hatten wir so ein lustiges Thema, Toilettenpapier einkaufen. Ist es jetzt peinlich oder nicht? Und das war sehr, sehr witzig. Also es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, ich kenne einen, der lässt sich immer zuschicken.
Aha, da kennst du bald zwei.
Nein, ah, okay.
Also zuschicken habe ich noch nicht, aber ich habe schon mal überlegt, ob ich irgendwie im Job mal eine Rolle mitnehme oder so. Aber das wäre noch peinlicher, wenn man dann erwischt wird. Ne?
Das stimmt natürlich. Hast du eigentlich dann wieder mit deinen Leserinnen und Lesern auch Kontakt? Gerade bei Facebook kriegst du sehr viel Rückmeldung auch zu deinen Büchern und so.
Ja, klar. Also es gibt Seiten zu den einzelnen Büchern, wo ich auch mal ganz gerne Fotos poste von der damaligen Zeit und so, und aber auch ohne Gesicht oder Hintergrundinfos und so. Und klar kriegt man viel Feedback und es ist eigentlich durch die Bank alles gut.
Mhm.
Wenn jemand mal Kritik hat, auch immer gerne. Also ich schreibe auch gern, wenn Leute Nachfragen haben und sagen, du sag mal, damals deine erste Liebe, der war doppelt so alt wie du, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dann kann ich da auch gerne noch was zu schreiben, und das macht mir Spaß. Ich rede ganz gerne von mir.
Okay. Ja, aber mal Butter bei den Fischen. Wo kann man denn deine Bücher überhaupt erwerben? Die ist ein Selbstverlag. Wie kriegt man denn die? Sind die im Buchladen oder bestellt man die irgendwo?
Genau, also man kann die in den schwulen Buchhandlungen kaufen.
Mhm.
Bei Amazon kann man sie über Nacht bestellen sozusagen. Und als E-Book bei Thalia, iTunes, Amazon und überall.
Und wann dürfen die Leser, wenn sie den zweiten Band gelesen haben, sich auf den dritten Band etwa freuen? Gibt es da schon so einen Zeitplan oder guckst du jetzt erstmal?
Ja, ich probiere eigentlich alle halbe Jahre ein Band rauszubringen. Das heißt, Ende November jetzt zum Weihnachtsgeschäft sozusagen kommt der dritte Band raus.
Passt natürlich, ja.
Bin da schon ordentlich am Vorbereiten, habe jemanden, der das Cover gerade bastelt.
Mhm.
Den Holzi, der das gerade Korrektur liest.
Ja, den kennen wir auch ganz gut hier. Der ist aber zu unserer Sendung auch schon gewesen.
Genau, richtig. Und es ist auch ganz gut im Vorfeld, den Leuten schon ein bisschen was zu zeigen, weil die haben dann vielleicht auch noch Ideen.
Mhm. Ja, sind wir sehr gespannt. Erstmal auf den zweiten Band und dann natürlich auf den dritten, der dann bald folgen wird. Also erstmal vielen, vielen, vielen Dank für dein Interview. Wir haben uns jetzt sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Und sagen Sie uns nochmal deine Webseite vielleicht nochmal, da wo man dich bei Facebook findet und so weiter, dass man dir auch folgen kann.
Genau, das ist www.lukas.tim, Lukas mit C und Tim mit Doppel-M.de und bei facebook.com lukas.tim.buch. Ich wollte mich auch bedanken, habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, ja, sehr gerne. Und wir werden auch dann natürlich die Webseiten und so auch noch bei uns auf die Webseite in den nächsten Tagen stellen. Und dann kann man das auch nochmal dann darüber nochmal nachlesen.
Tolle Sendung, vielen Dank.
Danke auch, ja.
Und schönen Abend, tschüss.
Ja, tschüss nach Hamburg. Und danke. Nun hören wir den Song Mini the Mutscher, und der immer vom unvergessenen Cab Calloway eigentlich gesungen wurde. Nun hat ihn auch Robbie Williams interpretiert und es klingt auch ziemlich gut, wie ich finde, obwohl ich ein großer Cab Calloway-Fan bin. Ja, Robbie Williams hören wir nun mit Mini the Mutscher.
Hier ist die Schwule Welle live aus dem Studio 2 von Radio Dreieckland. Mit uns im Studio ist heute Betty Barbecue. Betty, geht's dir noch gut bei uns?
Ja, ja, hervorragend. Wie sektisch ja gesorgt, da geht's mir immer gut.
Okay, also das ist einfach. Ich habe da nämlich eine Frage an dich. Was würdest du dir denn unter Porn, Punk, Poetry vorstellen? Ist mal so ganz Freischnauze.
Oh je. Hört sich an wie eine sehr gute Party, würde ich sagen.
Okay, wie eine gute Party. Ich habe dich nämlich deshalb gefragt, weil wir nun Siri Nitschke am Telefon haben. Siri ist die Produzentin des Filmes Porn Punk Poetry und damit eine der an dem Filmprojekt beteiligten Absolventinnen bzw. Absolventen der Filmakademie Ludwigsburg. Hallo Siri.
Hallo.
Porn Punk Poetry hört sich ja nicht gerade nach einer romantischen Liebesgeschichte an. Oder täuscht der Eindruck?
Ja, das täuscht schon ein bisschen. Also am Anfang wird man ziemlich hart in den Film eingeführt, aber es gibt wie in fast jedem Film auch eine Liebesgeschichte und es gibt auch viele romantische Sequenzen.
Ja, und der Film, da ist es ja nicht durch Zufall entstanden oder aus purer Langeweile, sondern hat ja einen Hintergrund, warum er diesen Film gedreht hat. Kannst du dieses Projekt, um das es da geht, mal ganz kurz vorstellen, was der Hintergrund da ist?
Ja, genau. Also es ist ein Abschlussfilm von der Filmakademie. Der ist vor ungefähr 2,5 Jahren, ungefähr würde ich mal sagen, ist die erste Idee dafür entstanden. Und es ist so eine Reflexionsebene für die Suche nach etwas. Also wir behandeln dort die Thematik eines Strichermilieus, aber nicht als Milieustudie, sondern anhand von einem jungen Mann, der daran sein Geld verdient und durch die Gegend streift und eigentlich immer auf der Suche ist nach etwas, nach Nähe, nach menschlicher Zuneigung im weitesten Sinne. Und er wohnt in seinem Auto, ist dort also auch alleine und irgendwann verliebt er sich in ein junges Mädchen und hat mit ihr dann diese Nähe gefunden, die er immer gesucht hat.
Also es ist nicht speziell die Thema jetzt Homosexualität oder Heterosexualität oder was auch immer, sondern es geht primär um diese Selbstfindung, oder darf man das verstehen?
Genau, also das läuft so mit, aber primär geht es um die Selbstfindung und um die Suche nach etwas, nach Nähe.
Ja gut, jetzt hast du gesagt, es ging auch um Reflexion, aber ihr hattet ja natürlich auch einen handfesten Grund, warum ihr diesen Film gemacht habt. Ihr wolltet damit ja auch was erreichen, nämlich es ist ja quasi die Abschlussarbeit auch eures Studiums, oder?
Genau, ja. Das ist unser Diplomfilm und 5 Leute haben damit den Abschluss gemacht.
Und was waren das für Leute? Also welche Positionen haben da jetzt quasi als Abschlussarbeit mitgearbeitet?
Also ganz am Anfang standen Maurice Hübner, der Regisseur, und Kerstin Laudascher, die das Drehbuch geschrieben hat. Die sind dann mit der Idee auf mich zugekommen. Danach gab es relativ schnell auch die Kamerafrau Julia Hönemann. Und dann ein bisschen später dazu gekommen ist noch der Tonmann Markus Limberger und unser Cutter Christoph Kretendruck.
Ja, den Maurice Hübner hatten wir ja schon in einer Sendung letztes Jahr. Da war der mitten in der Dreharbeiten schon in der Sendung. Deswegen haben wir gedacht, das hören wir uns das mal von der anderen Seite an, nämlich von der Produktion. Was ist denn jetzt du bist ja die Produzentin des Filmes, was ist jetzt speziell deine Arbeit bei dem Projekt gewesen?
Also meine Arbeit hat auch immer noch nicht aufgehört, wir sind immer noch alle fleißig dabei. Ich bin ganz am Anfang mit in die Buchentwicklung eingestiegen, habe auch kreativ noch mit am Stoff gearbeitet und als das Drehbuch dann mehr oder weniger fertig war, also natürlich gibt es dann auch immer noch, auch während des Drehs noch keine Änderungen, aber dann habe ich angefangen, alles vorzubereiten. Und der Vorteil an der kreativen Arbeit ist, dass man schon so größere Katastrophen in der Stoffentwicklung verhindern kann, wie zum Beispiel jetzt zu viele Motive. Also wir haben in unserem Film 15 Motive. Es wären wahrscheinlich das Doppelte geworden, wäre ich nicht von Anfang an mit dabei gewesen. Sowas kann man dann ganz gut ausbaldobern. Und dann, sobald das Drehbuch steht, dann geht's halt in die Umsetzung. Da muss man gucken, wo dreht man das? Muss ich Genehmigung holen? Muss natürlich erstmal eine Kalkulation machen. Was kostet das alles? Wo kriegen wir das Geld her? Wie finanzieren wir den Film? Ja, dann haben wir irgendwann den Dreh vorbereitet. Also die aktive Drehvorbereitung waren dann ungefähr so 2 Monate. Dann haben wir 2 Wochen gedreht und auch in der Postproduktion habe ich halt den Schnitt betreut und mich um entsprechende Räume und Personal gekümmert, Abrechnung gemacht und mittlerweile schon bei den Festivaleinreichungen angekommen.
Also auf der einen Seite so alles am Laufen gehalten, auf der anderen Seite aber auch immer wieder mal auf die Bremse treten müssen, oder wenn dann so manches Mal drohte, überzulaufen, oder?
Genau, und man ist halt auch immer Ansprechpartner und so ein bisschen die Mutti für kleine und große Sorgen.
Okay, aber wenn man jetzt sagt, die Mutter des Teams, dann ist das fast zu harmlos formuliert. Ich glaube, da steckt viel Arbeit dahinter, oder?
Ist eine Menge, ja.
Und liefen denn die Dreharbeiten dann im Endeffekt auch wirklich so wie geplant oder musste man da dann doch einiges nochmal über den Haufen schmeißen oder umplanen?
Im Prinzip lief alles so wie geplant. Natürlich gab es so die ein oder andere Kleinigkeit, die man jetzt nicht ändern konnte, wie wettertechnische Verzögerungen oder dass mal der Strom ausgefallen ist. Aber eigentlich im Großen und Ganzen lief es wie geplant. Wir hatten ein Motiv noch nicht bis kurz vor Dreh. Das hat sich dann am zweiten Drehtag geklärt. Und wir hatten das Spielfahrzeug, hatten wir zwar sicher, das ist dann aber kurzfristig ausgefallen. Da haben wir dann auch noch irgendwie am ersten Drehtag, hatten abends noch einen Termin und haben das dann glücklicherweise noch klar machen können. Und nach der ersten Drehwoche, ich glaube, das war sogar an dem Tag, wo ihr mit Maurice gesprochen habt, da hat uns ein Schauspieler abgesagt und dann hatten wir die zweite Drehwoche eigentlich so 3-4 Tage nur damit zu tun, für ihn Ersatz zu finden und mussten dann auch nochmal die letzten 3 Drehtage um 1 Tag nach hinten verschieben.
Okay, war das jetzt so dass das Schlimmste oder gibt es da noch so richtig witzige Anekdoten oder Ereignisse, die es dann im Rahmen der Dreharbeiten gab oder war das jetzt schon das Maximum an Chaos?
Witzige Anekdoten, da gab es eine, die natürlich in dem Moment auch nicht so witzig war, aber im Nachhinein betrachtet schon. Da haben wir ein Außenmotiv gehabt, an einem Basketballplatz gedreht und brauchten einen Generator für die Stromerzeugung. Und dann ist der Fahrer ohne Generator ans Set gekommen und hat nicht gemerkt, dass er nicht hinten dran hängt. Also er stand an einer Tankstelle und wollte den Generator tanken und dachte, oh, ist da gar keiner da.
Also wirklich wie im schlechten Film.
Genau. Und sowas passiert halt eigentlich immer. Aber wir hatten jetzt keine größeren Katastrophen. Also wir haben einen Schaden mehr gehabt. Unser Hauptdarsteller ist leider mit dem Oldtimer gegen einen Pfosten gefahren. Ups. Glücklicherweise irgendwie ziemlich gegen Ende der Dreharbeiten, sodass man sie nicht mehr noch während des Drehs reparieren musste. Aber das war eigentlich so die größte Katastrophe, die passiert ist.
Was mir jetzt aufgefallen ist, also ich habe mir sowohl den Film angeguckt, wie aber auch so die Sachen, die zum Teil rausgeschnitten wurden, also das, was ich auf der DVD mit veröffentlicht, da ist mir aufgefallen, dass doch relativ, ich will nicht sagen relativ viele Sachen rausgeschnitten wurden, aber doch sehr, ich sag mal, sehr stimmungsvolle Szenen rausgeschnitten wurden. Wie ergibt sich sowas? Ist das einfach, dass man denkt, die sind nicht gelungen oder ist es einfach, wenn man den Film am Stück dann sieht, man merkt, das ist vielleicht dramaturgisch doch nicht so geeignet oder das muss man doch straffen oder hat es einfach nur pragmatische Gründe, dass der Film vielleicht zu lang geworden wäre? Also ich fand da einige schöne Szenen drin, die dann leider nicht im endgültigen Film gelandet sind.
Ja, das ist witzig. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, sowohl von Laien als auch zum Beispiel von der einen oder anderen Redakteurin. Das ergibt sich einfach so. Also mit der Länge hat es jetzt nichts zu tun. Wir waren da relativ frei. Wir konnten den Film so lange machen, wie er die Zeit braucht. Aber wir haben einfach gemerkt, dass einige Szenen, die im Buch super funktioniert haben, in der Umsetzung nicht 1A waren, beziehungsweise dann im Gesamtkonstrukt einfach nicht funktioniert haben, weil sie die Story ein bisschen aufgehalten haben oder am Ende gab es einige Szenen, die wir noch rausgenommen haben wegen dem Tag-Nacht-Rhythmus. Also man hat es dann einfach irgendwie im Zusammenhang nicht verstanden.
Ah, okay. Also dass es dann einfach nicht so stimmig gewirkt hat, wie man es hätte haben wollen.
Genau, also es war halt nicht so rund. Wir haben auch einige Sachen rausgenommen, an denen wir sehr gehangen haben, aber das heißt immer Kill Your Darlings, weil es einfach für die Geschichte nicht vorantreibend war.
Okay, das war jetzt die Vergangenheit. Jetzt ist der Film fertig und muss natürlich auch unters Volk gebracht werden, beziehungsweise ihr habt ja schon angefangen damit. Mhm. Wo konnte man den bisher denn sehen?
Also so richtig öffentlich vorgeführt wurde noch nicht. Wir hatten in Ludwigsburg eine Diplompräsentation und eine Teampremiere. Da konnte jeder kommen, aber wir hatten natürlich jetzt kein Marketingbudget, um da irgendwie groß Werbung für zu machen. Und am Montag waren wir in Berlin bei einer Preisverleihung, beim First Steps Award. Das ist der größte deutsche Nachwuchspreis, wo eigentlich alles, was so Rang und Namen hat in der Film- und Medienwelt, dort ist, um den Nachwuchs auszuzeichnen und zu feiern. Und unsere Kamerafrau, die Julia Hönemann, die hat den Michael Ballhaus Kamerapreis gewonnen. Da sind wir sehr stolz drauf.
Ja, das haben wir schon gelesen. Toll.
Ja.
Und auf Festivals wird man ihn vielleicht auch sehen können, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also wir starten jetzt so richtig in die Festivalsaison. Die meisten sind ja auch jetzt im Herbst, haben schon ganz viel eingereicht, haben schon ein paar Zusagen bekommen. Und ja, hoffen, dass er erfolgreich in Deutschland und international laufen wird.
Also wenn ihr irgendwelche Termine habt, könnt ihr die uns gern zukommen lassen. Wir werden sie dann auch gerne veröffentlichen. Und
ja, gerne.
Das Ganze ist ja auch eine Co-Produktion mit, ich glaube, SWR, BR und Arte, wenn ich das zusammenkriege. Das heißt, man wird ihn irgendwann auch mal im Fernsehen sehen können, oder?
Ja, genau. Also wir haben noch kein genaues Sendedatum. Das wird jetzt wahrscheinlich auch Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres irgendwann verhandelt, wann der genau laufen wird. Aber es ist so bei Koproduktionen, dass man immer ein Jahr Festivalsperre hat, dass man den Film halt überall rumschicken kann und wenn dann die eine Saison vorbei ist von den Festivals, wenn man quasi einmal durch ist, so das Jahr rum ist, dann wird er ausgestrahlt. Weil natürlich kein Festival, den man zeigen möchte, wenn er schon im Fernsehen lief.
Ja, klar. Jetzt habt ihr, ich gehe mal davon aus, alle euren Abschluss damit geschafft. Und das ist ja jetzt quasi erst dann der Beginn der großen Filmkarriere. Gibt es schon irgendwelche Projekte, also auch vielleicht sogar gemeinsame Projekte, nachdem ihr ja so gut zusammengearbeitet habt?
Ja, also so ganz klein im Kämmerchen entsteht da was. Maurice und Kerstin, also der Regisseur und die Autorin, waren jetzt 2 Wochen in Dänemark und haben ganz fleißig über Ideen gesessen und haben auch schon was geschrieben. Sie werden es mir nächste Woche zukommen lassen. Ich habe es noch nicht gelesen. Und die machen auf jeden Fall wieder was zusammen und ich will auch schauen, dass ich das wieder betreue und dass wir das vielleicht irgendwie an eine Produktionsfirma bringen und da zusammen was draus machen können.
Das wäre ja schön. Der ganze Film war in sich sehr stimmig, hat auch viel, viel Musik gehabt und deswegen wollen wir auch nochmal kurz auf die Musik eingehen. Und zwar hat, wenn man sagt, es war Teil des Soundtracks, ist es untertrieben. Ihr hattet Skatska Orchestra im Film, also nicht nur einfach im Hintergrund laufen, sondern die sind da wirklich auch mit aufgetreten, oder? Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
Ja, das war auch ganz witzig. Also es ist irgendwann im Drehbuch entstanden als Party und dann haben wir irgendwie gedacht, es wäre ganz cool, wenn da so eine Band ist und dadurch, dass sie auch Russin ist, in Verbindung mit dem Heimweh und dann, wenn man irgendwie heimische Musik hört, dann ist man ja gleich viel ausgelassener, als wenn das irgendwas ist, wozu man jetzt gar keinen Bezug hat. Und die Jule, unsere Kamerafrau, die hat schon mal mit denen gedreht und kannte die irgendwie und dann haben wir sie angesprochen und die hatten da Bock drauf und dann sind sie runter nach Stuttgart gekommen für 3 Tage.
Sehr schön und genau damit schließen wir dann das Ganze ab. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Interview, für deine Informationen. Wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Film, dass man den möglichst auf vielen Festivals sehen kann. Und wir spielen jetzt Skatska Orchestra mit Bormantel.
Ich habe gleich das telefonische Vergnügen mit Theo von Pagliarucci, dem Vater der Gay Delight Party-Reihe in Stuttgart und Umgebung. Der Cannstatter Vasen wirft seinen Schatten voraus und aus diesem tritt wie ein helles Licht Gay Delight hervor im Festzelt zum Vasenwirt, wie schon seit vielen Jahren. Guten Abend, Theo. Ich bin der Dieter. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
Theo. Hi Dieter, freut mich, mit dir heute Abend online zu sein.
Wunderbar. Theo, was ist denn Gay Delight beim Vasenwirt eigentlich?
Gay Delight ist die größte schwul-lesbische Party, das größte gay-lesbische Happening auf dem Cannstatter Vasen.
Wie viele Leute? Ich habe gelesen, so um die 3000 passen ins Zelt, richtig?
Ja genau, das ist richtig. 3000 Leute passen in das Zelt rein. Und ja, es kommen aber immer mehr Leute, die in das Zelt rein wollen.
Das heißt also, wann erwartest du die 3000 Schwulen, Lesben, Bis, Heteros, Unentschlossen und Zwischenstufen dieses Jahr? Wann?
Am 9.10. ab 18 Uhr geht's los. Mhm. Da geht das größte gay-lesbische Happening los. Und ja, dann sollte man dann schon bereit sein.
Was wird denn geboten?
Die Partyband, die Grafenberger Spatzen, SWR3, Kult-DJ, Michael Leupold und es gibt auch noch einen Live-Act, aber das will ich jetzt noch nicht verraten.
Der ist immer noch top secret. Ja. Kann man gespannt sein. Als ich mal bei der Gay Delight Party war, da war es Pony M, die aufgetreten sind und ordentlich Stimmung gemacht haben. Und es wird jetzt auch wieder was Stimmungsvolles, nehme ich an, ja?
Genau, es gibt immer was Stimmungsvolles, eine Überraschung, so ein Special-Effekt.
Okay. Was sind denn so deine Erfahrungen der letzten Jahre? Gibt es einen Unterschied zwischen dem Frühlingsfest und dem Herbstfest auf dem Cannstatter Vasen?
Ja, klar. Also im Herbstfest sind es doch mehr Leute, die von auswärts kommen, überregional, aus der Schweiz, aus Spanien, England. Mhm.
Von weiter her dann, ja. Mag das vielleicht da sein, dass der Vasen an sich ja traditionell eben die herbstliche Veranstaltung ist und das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Vasen nicht so diese Bekanntheit hat? Oder liegt es mehr an der Partywütigkeit gegen Ende des Jahres?
Nein, es ist so, wie du sagst, Cannstatter Vasen hat im Herbst mehr diese traditionelle Sache, dass die Leute wirklich von weit, weit her kommen, auch aus Spanien, aus den Nachbarländern. Ja.
Okay. Und gibt es dann einen Unterschied zwischen dem Gay Delight Abend und einem anderen, einem x-beliebigen Abend auf dem Vasen?
Das würde ich nicht sagen. Es ist eine zulässige Party und sie feiern alle miteinander zusammen.
Hm. Also sind denn in dem Zelt dann ausschließlich Schwule, Lesben und Leute, die es wissen? Oder verlaufen sich dann auch mal an normale, in Anführungszeichen, ganz dicken Anführungszeichen, uninformierte Vasenbesucher in den Vasenwirt an dem Abend?
In ganz dicken Anführungszeichen verlaufen sich ganz normale Leute. Wenn die dann kommen, dann kommen die immer wieder.
Super, das ist doch das Beste, was einem passieren kann, ne?
Genau, ja, finde ich auch.
Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit dem Vasenwirt?
Die Zusammenarbeit ist eine schwierige Geschichte, da müsste ich jetzt weit ausholen. Ich gehöre zu der Familie, wir sind ein Familienbetrieb und ich gehöre da dazu.
Mhm. Und von daher hat sich das angeboten dann, ja?
Genau, genau.
Und mit dem CSD Stuttgart hast du auch zu tun, habe ich mitbekommen?
Ja, von jeder Maß, die wir verkaufen, bekommt der CSD Stuttgart 1 Euro.
Also dann trinkt man sozusagen am Cannstatter Vasen bei Gay Delight, beim Vasenwirt, ein doppeltes Prosit auf den Stuttgarter CSD nächstes Jahr.
Genau, ein Prosit für die Gemütlichkeit.
Super. Es gibt ja auch was zu essen, nicht nur zu trinken. Was ist denn dein Gourmet-Tipp von der Speisekarte?
Also ich würde immer sagen, ein knuspriges Göggele. Oder Angie, sag du was. Meine beste Freundin ist gerade hier.
Ja, hallo Angie.
Sie will aber nicht interviewt werden.
Also.
Ich würde sagen, Schlachtplatte. Es gibt alles.
Alles Mögliche, ja. Ich erinnere mich, ich hatte letztes Mal eben ein typisch schwäbisches Gericht, Mauldäschle.
Mauldäschle, du bist nicht aus dem Schwabenland.
Hanoi, Ido nicht. Ich bin ein eingeborener Freiburger.
Freiburger.
Ja.
Dann habt ihr doch diese, sag mir mal, was ist bei euch denn Tradition?
Ja, wir haben zum Beispiel Knöpfle statt Spätzle. Das ist gleich genau. Nur in rund.
Ja, aber im Prinzip sind wir uns ja sehr ähnlich.
Ja, die Geschmäcker
sind gleich. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle am 9.10. zur Gedeleit-Party kommt.
Mhm. Wir sind dabei, auf jeden Fall.
Und wir zusammen ein großes Fest feiern.
Das machen wir. Wie kommt man denn ins Zelt, wenn wir gerade dabei sind? Was muss man machen?
Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Wir sind schon ausreserviert. Mhm. Es gibt aber immer noch Restkarten im Rubens, genau. Und eine Stunde, bevor die Party losgeht, gibt es dann auch noch ein Package, das man kaufen kann. Und das ist dann der Eintritt ins Zelt.
Okay, wunderbar. Und wenn die Party im Zelt vorüber ist, dann ist ja die Party für die Schwulen und Lesben noch lange nicht vorbei. Was passiert dann?
Nein, dann geht's noch weiter in der Carry-On-Party im Air Club, mitten in der Stadt. Und da sind wirklich ganz geile DJs und da geht's richtig ab.
Wunderbar.
Da kann man noch richtig abfeiern.
Alles klar. Super, dann sind wir informiert und auf jeden Fall dabei und freuen uns hier schon alle wie die Schnitzel auf den Cannstatter Vasen, aufs Gay Delight beim Vasenwirt. Vielen Dank, Theo, für die Infos. Wir bedanken uns hier alle, sagen winke, winke und wünschen dir noch einen wunderschönen Abend. Ciao, ciao.
Ihr auch. Ciao.
Danke, tschüss. Hier geht's gleich weiter mit Betty Barbecue, wenn wir schon bei Veranstaltungen sind. Betty, sag mal, was hast du denn eigentlich vor so in der nächsten Zeit?
Oje, oje. Also da ist ja nur das Schwarzwaldcamp eine der kleinen Sachen. Also am 18. Oktober geht's erstmal in Europapark. Mit dem schönen Schulbus, so wie bei den Simpsons, machen wir einen schönen Ausflug in Europapark. Es gibt noch Tickets zu buchen, findet da auf meiner Seite, werdet da ja nachher auch verlinken. Dann natürlich die große Welcome-Back-Party aus dem Schwarzwald-Dschungel, die Bordell Fatal, womit auch eine neue Partyreihe in der Region, also in Offenburg, startet. Mhm. Die Location heißt Der Club, mit einem neuen tollen Veranstalter, der auch immer wieder DJs aus Berlin, Hamburg und so weiter nach in die Ortenau in dem Fall bringt und auch ganz, ganz tolle Drag-Queen-Kollegen gebucht hat. Da bin ich sehr gespannt.
Und vor dem Schwarzwaldcamp gibt es noch Fasnacht, oder?
Genau, ja. Wir haben nämlich diese Saison das erste Mal eine Regenbogenfasnacht in Freiburg. Ich darf noch nicht so viel verraten. Oh. Der Programmflyer ist gerade beim Grafiker, der wird pünktlich am 11.11. vorgestellt und da ist auch schon das erste Event und zwar geht es um 18.11 Uhr los in der Sonderbar. Da läuten wir die bunte Jahreszeit für uns ein. Freue ich mich sehr darauf.
Die Regenbogenbunte Jahreszeit.
Ja, genau.
Und man kann dich immer noch auch beim Quiz erleben. Wo ist das nochmal genau?
Genau, selbstverständlich. Im Guten Abend in Freiburg jeden Mittwoch. Entweder Bingo oder Stadtland Dreisam immer im Wechsel. Da bin ich gestern aus der Sommerpause zurückgekommen mit dem Bingo. Das heißt, nächsten Mittwoch sehen wir uns 21 Uhr zu Stadtland Dreisam.
Volles Programm. Wie schaffst du das eigentlich alles?
Ja, das frage ich mich manchmal auch.
Man muss nicht mal ordentlich schminken, weil du fertig wahrscheinlich irgendwann mal bist, oder?
Ja, ja, klar. Also der Mann dahinter leidet ganz schön. Oh, oh. Aber für Entertainment machen wir ja alles.
Apropos Entertainment. Es gibt ja noch eine Party am Samstag.
Ach genau, Betty.
Genau. Und da habe ich sogar noch eine Überraschung mitgebracht. Oh. Und zwar verlosen wir zweimal zwei Plätze auf der Gästeliste. Das heißt, man kann mit seiner besten Freundin, der Alten oder dem Freund mal so richtig Schalala machen auf der Traditionsveranstaltung Schwules Dance im Wald. Wenn ihr die gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach eine E-Mail schreiben an gewinnspiel@schwulewelle.de und dann könnt ihr abstauben. Ich drücke ganz fest die Daumen, alle fleißig mitmachen und dann sehen wir uns am Samstag auf Schwules Dance.
Genau, du bist auch dabei am Samstag.
Selbstverständlich, das ist ja
auf Heimspiel. Der Bühne auch.
Na, auf der Bühne nicht unbedingt dieses Mal, aber das ist ja Heimspiel und da sehe ich mich doch verpflichtet, wenn es irgendwie geht, immer irgendwie dabei zu sein.
Musik machen übrigens zwei der bewährtesten DJs, einer davon schon ganz oft beim Schwules Dance und auch bei der Regenbogenreferats Pink Partys und der zweite ist auch aus diesem Stall, also man kann sich auf was freuen.
Ja, ich bin gespannt und freue mich schon sehr.
Gibt es auch noch irgendwelche Pläne, die du uns verkünden möchtest? Aber das sind ja eigentlich genug
schon mal so. Das ist schon unglaublich genug und es gibt auch gerade so viele interessante Sachen, über die ich noch gar nicht reden darf, weil ich auch immer so jemand bin, ich rede immer erst darüber, wenn ich liefern kann, weil es gibt immer so viele Ideen, es wird so viel geplant, so viel geht schief, deswegen rede ich immer erst darüber, wenn man auch liefern kann. Da bin ich immer gut mitgefahren.
Aber wir werden immer wieder berichten, wenn du was Neues kommt von dir, werden wir ja informiert und dann werden wir das auch weiter verkünden und auf unserer Website natürlich werden wir auch jeweils alles genau. Auflisten.
Und die Hörer finden mich auf facebook.com BettyBBQBBQ geschrieben. Freue ich mich über jeden Like. Gibt es jetzt auch ganz viel zum Schwarzwaldcamp und Co.
Oh, sind wir sehr gespannt. Ja, liebe Leute, das war es eigentlich fast schon für heute. Ich danke heute allen, die an dieser Sendung beteiligt waren. Allen voran natürlich unsere Gäste. Wir haben ja wahnsinnig viele Gäste. Lars Steinhöfel, Lukas, Tim, Theo von der Party Gated Light, Siri Nitschke und natürlich unsere bezaubernde Betty Barbecue. Danke, Betty, dass du heute da warst und alles berichtet hast.
Sehr, sehr gerne. Ich komme gerne wieder.
Das würde uns freuen. Prosecco wird gerichtet sein. Und mit dem Studio hier schwitzen mit mir zusammen noch der Alex und der Dieter. Also auch euch auch
sitzen.
Vielen, vielen Dank.
Sitzen, nicht.
Wir schwitzen. Nein, wir schwitzen.
Sitzen und schwitzen.
Das war von Absicht gedacht. Ja, und in der nächsten Woche dreht sich bei unseren Kolleginnen von Radio Rainbow Stars alles übrigens um Frauen. Wir sind gespannt, was wir hier an diesem Planeten hören.
Ist mal was anderes, ne?
Bin gespannt, ja.
Aber bei uns geht's ja natürlich auch weiter bei der Schwulenwelle, nämlich in zwei Wochen sind wir wieder zur Stelle mit einer Musical-Sendung im Studio, werden dann auch wieder mehrere Gäste sein, unter anderem der Komponist eines Werkes, das bis dahin dann Welturaufführung gehabt haben wird. Es heißt Spook Me und wir sind sehr, sehr heiß drauf.
Ja, und bis dahin, tschüss!
Tschüss! Tschüss.